Ja, herzlich willkommen von dieser Stelle nochmal. Heute ist das letzte Thema in unserer Predigtreihe Berufen und Beauftragt, Ermutigungsgeschichten. Und es geht um die Berufung des Paulus. Das ist was ganz Besonderes, diese Geschichte. Unter anderem deswegen haben wir sie auch gerne an den Schluss genommen. Und in dieser Geschichte merkt man auch, dass eine Berufung nicht nur ein Ruf zu einer Sache ist, sondern da verändert sich manches. Zumindest hier bei Paulus verändert sich manches. Wir kennen das unter dem Stichwort, wenn man so einigermaßen religiös sozialisiert ist, dann hört man, ja, vom Saulus zum Paulus und da weiß man, okay, da hat sich ziemlich viel geändert. Der war vorher eher so dagegen und nachher ist er dafür. Aber das ist noch etwas mehr. Was war es denn jetzt, was Gott da verändert hat? Ich glaube, da ging es ganz, ganz tief bei dem Saulus und dem spüren wir nachher ein bisschen nach. Die Geschichte von Paulus betrachten wir in der Regel immer von hinten her. Also man weiß, okay, der Paulus, der war dann, als das alles durch war, ein ganz wichtiger Mann. Er war ein wesentlicher Kopf der Urchristenheit und dadurch, dass er seine Briefe geschrieben hat an die Gemeinden und die in die Bibel kamen, war Paulus mit seinem Denken auch ein wesentlicher Kopf für die Weltgeschichte. Er hat da eine sehr lange Wirkungsgeschichte gehabt, bis heute. Wenn wir die Geschichte lesen, da steckt uns eine freudige Erregung an, ein Feuer. Unglaublich, was Gott mit dem Mann getan hat und wie er das getan hat. Aber schauen wir genauer hin, dann ist da auch eine dunkle Tiefe in dieser Geschichte, über die ich jetzt nicht so schnell hinweggehen will. Aber eingearbeitet in so eine Art knappes Psychogramm des Paulus, so will ich das mal nennen. Und obwohl ich nur Theologe bin und kein Psychologe, möchte ich doch ein paar Gedanken dazu mit euch teilen. Ich lese diese Berufungsgeschichte in jeweils größeren Abschnitten. Sie steht in Apostelgeschichte 9, 1 bis 19. Und ich beginne mit der Sinneinheit, wie Paulus zuerst war. Da heißt, Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Also hier begegnet uns erstmal ein Mann, der platzt vor Energie. Der ist agil, der ist dynamisch und der ist voller Eifer für die Sache, die seiner Meinung nach richtig ist. Und er tat es so, wie seinem Wesen entsprach, mit Volldampf, hochdynamisch. Er war entschlossen, heißt es im Text. Und das hat er dann durchgezogen. Aber Paulus war nicht nur hochdynamisch, da war wohl noch was ganz anderes in seinem Wesen. Da war was Zerstörerisches drin. Das ging weit über das Rationale hinaus. Das heißt, er war wütend, er drohte und er wollte ausrotten. Das kündigt sich schon früher in der Apostelgeschichte an. Der stand in Jerusalem dabei, als Stephanus gesteinigt wurde, der erste Christ, der sein Leben für seinen Glauben lassen musste. Und Paulus fand ausdrücklich gut, was er da sah. Der wurde gesteinigt und das hat den Paulus innerlich befriedigt. Das war gut. Es verschaffte ihm eine Genugtuung. Warum war Paulus ein wütender Eiferer? Dynamisch und agil würde doch eigentlich reichen. Sicherlich spielt da natürlich eine in seiner Gesellschaft gepflegte und anerzogene Verhaltensweise gegenüber Falschgläubigen und Abtrünnigen eine Rolle. Eine solche Verhaltensweise wird ja auch heute noch in manchen Gesellschaften gefördert. Politische, ethnische oder religiöse Abgrenzungen neigen sich wunderbar dazu, Menschen anzustacheln und aufzustacheln gegen andere. Aber bei Paulus war da noch mehr. Paulus war einer, der es anderen nicht einfach machte, wie er auftrat, wirkte geradezu wie ein Ventil, um seine eigene innere Aggressivität, die ihn beherrschte, gesellschaftlich legitimiert rauszulassen. Religiöse Eiferer hatten das Wohlwollen der Menschen, aber so wie er wütete keiner. Er wütete. Das ist extra so ausgedrückt. So hart wie er ging keiner an die Sache ran. Das müssen wir mal festhalten. Ich würde fast behaupten, dass es auch diese Aggression war, die ihn letztlich dazu motivierte, einen langen, beschwerlichen Fußmarsch höchstwahrscheinlich nach Damaskus zu nehmen, wahrscheinlich 10 Tage, 10 Tagesreisen, um da mal richtig aufzuräumen, um die Leute in Ketten zu legen und sie nach Jerusalem zu bringen. Das ist auch kein Spaß. Um sie einzuschüchtern, um sie abzubringen von dem, was sie bisher gemacht haben. Da ist eine Aggressivität dahinter. Jörg Berger, Psychologe und Psychotherapeut, beschreibt in einer seiner sehr interessanten Typencharakterisierungen einen sogenannten Einschüchterer. Das ist ja auch genau das, was Paulus hier tut. Das ist der Typ Mensch, der versucht, mit Aggression seine Ziele zu erreichen. Einschüchterer haben früh in ihrem Leben beschlossen, nie mehr der Macht anderer ausgeliefert zu sein. Sie haben ein Defizit erfahren, das sie fortan durch eine Überkompensation zu vermeiden suchen. Lieber selbst Macht ausüben und einschüchtern, als der Macht anderer ausgesetzt zu sein. Das verfestigt sich im Leben und wird ein Charakterzug. Berger sagt, Einschüchterer sind extrem energiegeladene Menschen, ehrgeizig, direkt. Ihr Auftreten ist selbstbewusst. In der ersten Reihe fühlen sie sich wohl und angemessen platziert. Mit ihrer Energie können sie andere mitreißen und motivieren. Religiosität und persönliche Befindlichkeiten mischen sich an so vielen Stellen unseres Lebens und nicht selten ist es oft kaum klar zu bekommen, was denn jetzt der eigentliche Handlungsmotor war. Und ich könnte mir vorstellen, bei Paulus war es auch diese Einschüchterung, diese Aggressivität, die ihn im Inneren beherrschte. Aber dieser Charakterzug gefiel Gott offensichtlich nicht. Wie geht Gott damit um? Offensichtlich wollte Gott das eigentliche Wesen, das unter diesem Charakterzug verborgen war, unter dieser schlechten Eigenschaft, wollte Gott das eigentliche Wesen von Paulus wieder herausholen, hervorkehren, für den Zweck des Baus von Gottes Reich. Also die Berufungsgeschichte scheint mir hier auch eine Geschichte zu sein, wie Gott einen Menschen zurechtbringt und das eigentliche Wesen dieses Menschen wieder zum Vorschein holt. Paulus war ein wütender Eiferer für den Glauben. Ich lese weiter im Text, die Verse 3-9. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und aß nichts und trank nichts. Saulus muss vollkommen erschüttert gewesen sein. Sein gesamtes Lebensfundament war ins Wanken gekommen und alles, was ihm bisher Sicherheit, auch innere Sicherheit gegeben hat und versprochen hat, war weg. Sein Leben war in Trümmern und er wusste nicht, wie er da wieder rauskommen sollte. 3 Tage lang war er blind und so verstört, dass er nicht mal essen oder trinken wollte oder konnte. Paulus war am Tiefpunkt seines Lebens. Damit hat der Kluge, der Begabte, Der agile, der energiegeladene und hervorragend ausgebildete Mann, der durch ein römisches Bürgerrecht sogar gesellschaftlich hervorgehobene Macher und mit voller Überzeugung gegen diesen Abschaum von Ketzern und Abtrünnigen wütende, nach außen so selbstbewusste und auf der Sonnenseite des Lebens stehende Mann nicht gerechnet. Und das hat ihn zerschlagen. Alles lag in Scherben. Und sein Leben war trotz all dieser Vorzüge kaputt, zerstört. War er wirklich so sehr mit Blindheit geschlagen gewesen, blind für die Wahrheit und deswegen jetzt auch noch tatsächlich blind? Was für eine Ironie des Lebens. 3 Tage braucht er erstmal Zeit, diesen Zerbruch zu begreifen und diesen Zerbruch zu bedauern und zu verdauen. Und das Ereignis hat sich mit einem Sprichwort in unserer Sprache niedergeschlagen. Wir sagen ja heute noch, der ist mit Blindheit geschlagen und meinen, die Person hat kein Verständnis für die Realität. Nun hat sich Gott aber mit Macht seiner angenommen, weil Paulus' Weg durch Zerbruch gehen musste, sind Scherben bei Paulus Symbol für Neuanfang. Und das gilt bis heute und auch für uns. Brüche im Leben sind ein Bild dafür, dass etwas nicht so weitergehen kann, wie es bisher lief. Scherben machen auch deutlich, dass etwas unwiderruflich zu Ende gegangen ist, vielleicht eben, weil es zu Ende gehen musste. Ich lese weiter im Text, wobei ich auf manches von vorhin Gelesene auch nochmal zurückkommen werde. Aus dem Zerbrochenen, dem scheinbar wertlos gewordenen, wird was Neues. Ja, Gott kann nicht nur neu zusammensetzen, sondern Gott ergänzt, indem er neu macht, noch das, was bisher gefehlt hat. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frag im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet, und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Also 3 Tage lässt Gott Saulus zappeln. Der braucht wohl diese Zeit. Aber in diesen Tagen und bereits bei der ersten machtvollen Begegnung hat Jesus Paulus neu ausgerichtet. Und Paulus war bereit, sich ausrichten zu lassen. Interessanterweise sagt Jesus: Indem du meine Gemeinde, meine Jünger verfolgst, verfolgst du mich. Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Und in diesem gleißenden Licht, das ihn für Tage im wahrsten Sinne des Wortes geblendet hat, hat Paulus auch eine Audition. Jesus fragt ihn, warum Saulus ihn verfolgt, und er begreift sofort, dass hier was Größeres auf ihn zukommt, was Größeres mit ihm Kontakt aufnahm. Wer bist du, Herr? Fragt er. Nicht, was willst du, was bist du für eine Macht? Wer bist du, Herr? Und Jesus stellt sich ihm vor. Aber nicht nur das, er sagt ihm auch, wie es weitergehen wird. Er soll in die Stadt gehen, auf weitere Anweisungen warten. Und Paulus tut das. Und Paulus betet in diesen 3 Tagen, ohne zu essen, ohne zu trinken. Und Paulus erhält eine 2. Vision mit 3 Mitteilungen, nämlich erstens, da kommt einer, der heißt Hananias. Zweitens, der wird dir die Hände auflegen und wird mit dir beten. Und drittens, dann wirst du wieder sehen werden. Gott begann einen tiefen Heilungsprozess in Paulus Seele, der weit über die Wiederherstellung des Alten hinausging. Wie real auch heute noch solche Gottesbegegnungen im Zerbruch sind, habe ich in meiner pfarramtlichen Tätigkeit immer wieder auch erfahren und sehen können. Ich möchte euch ein Beispiel nennen, was mich zutiefst beeindruckt hat. Es war ein Mann, der kam irgendwann auf mich zu aus der Gemeinde und sagte mir, er wollte mal mit mir sprechen und sagte mir dann auch, ich soll das bitte für mich behalten, weil er Angst hat, dass die anderen ihn für bekloppt halten, wenn er das erzählt. Ich kannte diesen Mann, ich kannte das Ehepaar. Sie hatten einen Sohn bei einem Autounfall verloren. Die Familie war zerbrochen, am Boden zerstört. Und sie wussten nicht, wie sie umgehen sollten mit diesem Schicksalsschlag. Und er sagte mir, ich weiß jetzt, dass es Jesus gibt. Und er erzählte mir, ich war zu Hause am Sonntagabend oder am Samstagabend, es war Abend, Nacht, dunkel. Wir saßen vor dem Fernseher, meine Frau war eingedöst auf dem Sofa, der Film war aus. Ich ging auf unseren Balkon hinaus, ich schaute in den Sternenhimmel und auf einmal hörte ich eine wunderbare Musik aus unendlicher Ferne. Und diese Musik kam immer näher, sie kam zu mir herab, sie umhüllte mich. Sie schenkte mir vollkommenen Frieden in meine Seele und in mein Herz. Ich wusste, ich bin aufgehoben. Und es ging einige Minuten und die Musik verschwand wieder. Es war eine Audition und die hat bei ihm bewirkt, dass er sagte, und von diesem Moment an wusste ich, dass das himmlische Realität ist. Ich wusste, dass Jesus lebt. Ich bin vollkommen überzeugt. Gott ist diesem Mann im Zerbruch begegnet und er hat geheilt und er hat etwas Neues erschaffen. Etwas, was der Mann vorher auch nicht wusste, was ihm nicht klar war. Die himmlische Realität war seither etwas, was in seinem Leben Raum gegriffen hat. Natürlich ein Raum, den man immer wieder neu erobern muss. Ein Raum, der nicht dann einfach da ist und da bleibt. So wie Gott sagt, ich bin der, ich bin, oder ich bin der, als der ich mich in deinem Leben erweisen werde. Und das passiert immer wieder aufs Neue. Das geht nicht, heute habe ich ihn in der Tasche und dann ist das immer so. Aber das war ein Anfang und das war ein wunderbarer Start für ihn. Seine Frau hat ihm nachher gesagt, warum hast du mich nicht geweckt? Ich wollte das auch gern hören. Vielleicht hätte sie es gar nicht gehört. Vielleicht auch doch. Wir wissen es nicht. Ich lese euch weiter. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Sauls Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Während dieser persönlichen Dunkelheit weiß ein anderer bereits mehr über Paulus als Paulus selbst. Gott sagt dem Hananias, was er mit Paulus vorhat und warum er Hananias zu Paulus schickt. Letztlich zeigt sich Jesus als Licht und als Lebenslicht für die Erleuchtung der Seele. Und ein Sinnbild für eine scheinende Existenz. Paulus wird vom Gnadenlosen zum liebenden Eiferer. Er bleibt ein Eiferer. Diese Eigenschaften sind sein Wesen. Der ist voller Power, der ist voller Energie, der kann wahrscheinlich nicht stillsitzen, der muss immer vorangehen. Aber es hat sich was ganz Wesentliches geändert. Diese Härte, diese Gnadenlosigkeit, gnadenlos gerecht, das hat sich verändert. Das ist verschwunden. Gott hat ihn da neu gemacht und hat sein eigentliches Wesen wieder ans Licht geholt. Und das, was vielleicht durch das, was ihm passiert ist, im Leben verschütt gegangen ist, hat Gott wieder rausgeholt. Und mit diesem neuen Wesen kann Gott nun arbeiten für sein Reich. kann Segen durch den Paulus bewirken, für Paulus, aber auch für alle anderen Menschen. Ich habe noch eine kleine Geschichte, die ich euch da zum Licht erzählen möchte, die ich auch sehr eindrücklich finde. Das war, ist schon ziemlich viele Jahre her, aber es war hier im Christustreff. Wir hatten im Hauskreis eine Frau, die erzählte uns, wie sie zum Glauben gekommen war. Nämlich sie sagte, ich hatte einen Traum und ich träumte, ich ging über die Champs-Élysées in Paris und alles war so düster. Und ich habe nichts richtig erkannt. Und ich ging in den Arc de Triomphe, in den Triumphbogen rein, und da war ein Schalter. Und den habe ich umgelegt. Und auf einmal war alles Licht. Und am nächsten Tag kam jemand und hat mir von Jesus erzählt. Und ich wusste, das ist das Licht der Welt und das ist mein Licht. Und so hat sie zum Glauben gefunden. Also auch hier dieses Bild vom Licht, das sich so wunderbar nochmal zeigt und nochmal klärt. Wir versuchen ja immer nur mit Bildern zu erklären, was passiert eigentlich in uns, wenn Gott in uns handelt. Und dieses Bild vom Licht ist ein großartiges Licht dafür. Gott macht es hell in uns. Gott macht Klarheit in uns. Gott schenkt, dass wir sehen können. Das war bei der Frau damals, das war auch bei Paulus hier so. Jesus hätte ihn ja nicht ins Licht stellen müssen, ins gleißende Licht. Jesus hätte ihm nicht die Sicht nehmen müssen für 3 Tage und ihm sie dann wieder geben. Aber diese Symbolik ist irre. Sie ist stark und sie ist gut. Und so will ich schließen. Bitten wir Gott darum, dass auch in unserem Leben unsere Defizite von ihm aufgedeckt werden. Vielleicht manchmal durch Lebensbrüche, die wir haben müssen. Wir wissen nicht. Man hätte es ja lieber einfacher an manchen Stellen. Aber manchmal müssen es gewisse Brüche sein. Nicht immer so brutale Brüche wie bei Paulus. Manchmal reicht ja schon ein ganz kleiner Bruch. Ein Riss, der wehtut. Lassen wir uns von Gott diese Dinge heilen und lassen wir uns ergänzen, dass es noch besser wird als vorher. Lassen wir uns die Hände auflegen von unseren Geschwistern und lassen uns für uns beten. Lassen wir uns auch ergreifen von Jesu Licht. Hören wir auf seine Bilder und seine Visionen für uns und nehmen sie ernst. Und bitten wir und vertrauen darauf, dass Jesus auch uns zum Segen macht. Für andere und für uns selbst. Ich finde, diese Berufungsgeschichte des Paulus ist unglaublich ermutigend. Zumindest für mich. Amen.